SWR aktuell, mondial.
Mit Katharina Seeburger.
Und Utku Pasarkaya. Ja.
This monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced.
Dieses Monument werde niemals entweiht. Diese Helden werden nie verunstaltet.
So Donald Trump am 4. Juli 2020, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, am Mount Rushmore unter anderem über die Statuen der Präsidenten Washington und Jefferson. Denn in den Tagen zuvor, da hatten Black Lives Matter Aktivisten Statuen von Südstaaten-Generälen gestürzt. Und über dieses Stürzen von Denkmälern und auch über das Umbenennen von Straßen, da diskutieren wir heute.
Ja, diese Südstaaten-Generäle, die stehen ja für die Verteidigung der Sklaverei sozusagen, für die Sklaverei. Und oft werden mit Straßennamen ja eigentlich Menschen geehrt. Aber man stellt jetzt fest, es werden Menschen geehrt, deren Haltungen, Positionen zum Teil rassistisch, frauenfeindlich oder antisemitisch sind. Zum Beispiel Theodor Gotthilf Leutwein, der hatte Anfang des 20. Jahrhunderts deutsche Truppen im heutigen Namibia befehligt. Und bis 2008 war in Stuttgart auch noch eine Straße nach ihm benannt, die Leutweinstraße. Die wurde dann aber umbenannt in Am Weinberg.
Ja, und dann gibt es in vielen Städten eben auch noch die Mohrenstraßen, während aber dieser Begriff für schwarze Menschen verletzend ist. Und da stellt sich dann also die Frage, wie mit solchen strittigen Straßennamen oder Denkmälern umgehen. Und dazu haben wir heute folgende Gäste eingeladen. Tahir Dela von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in Berlin. Er ist Promoter für Postkolonialismus und Antirassismus und hat zum Beispiel an einem Dossier zu kolonialen und rassistischen Straßennamen in Berlin mitgearbeitet. Hallo, Herr Dela.
Schönen guten Morgen, hallo.
Außerdem bei uns zu Gast von der Uni Freiburg Soziologieprofessorin Manuela Boatka. Hallo, Frau Boatka.
Guten Morgen, hallo.
Ja, Sie sind also Professorin für Soziologie und Leiterin des Global Studies Programms, ein interdisziplinäres Programm bestehend aus Soziologie, Politikwissenschaft, Anthropologie, Cultural Geography. Können Sie uns noch ganz kurz ein paar Stichworte zu diesem Global Studies Programm sagen? Das klingt für mich verlockend als Student.
Sehr gerne. Das Programm gibt es seit 2002 und gegründet wurde es mit der Absicht, Studierenden der Sozialwissenschaften ein Verständnis der Globalisierung aus der Perspektive des globalen Südens heraus zu vermitteln. Das heißt, alle Studierenden, momentan sind es 42, die jedes Jahr anfangen, gehen an alle unsere Partner-Locations im Laufe ihres Studiums. Und das heißt, sie fangen in Freiburg an. Sie gehen im zweiten Semester, sie haben die Wahl zwischen Buenos Aires und Kapstadt und im dritten Semester die Wahl zwischen Bangkok und Neu-Delhi. Und im vierten Semester sind sie alle wieder in Freiburg und schreiben, also in Zeiten, in denen man reisen kann, und schreiben ihre Masterarbeit. Das funktioniert seit 20 Jahren so, dass es für viele Horizonte eröffnet, die sie vorher nicht hatten in Bezug auf globale Verflechtungen, auf Zusammenhänge, auf asymmetrische Machtverhältnisse, um die es uns in erster Linie geht.
Danke, Frau Professorin Boatka.
Ja, und der Dritte im Bunde heute ist der Historiker Professor Bernd Stefan Grewe von der Uni Tübingen. Er war Teil einer Kommission in Freiburg, die den Hintergrund aller 1300 Freiburger Straßennamen untersucht hat. Auf diese Arbeit kommen wir später dann auch nochmal zu sprechen. Hallo, Herr Grewe.
Hallo, guten Morgen.
Gehen wir gleich mal ins Thema rein mit einer Frage an unsere Gäste. Was bedeutet das eigentlich, wenn heute noch eine Straße nach jemandem wie dem Kolonialgouverneur Leutwein benannt ist, der also Kriegszüge gegen die einheimische Bevölkerung, wie zum Beispiel die Nama, unternommen hat. Herr Grewe, vielleicht möchten Sie als Historiker den Anfang machen.
Ich glaube, man muss hier unterscheiden, wer darauf guckt. Also wenn ich als Historiker und Geschichtsdidaktiker drauf gucke, dann ziehe ich erstmal mein Handy raus und mache ein Foto, dass es eine solche Straße noch gibt, um das zu dokumentieren, weil ich das persönlich unangemessen finde und wahrscheinlich würde ich es an Tahir Dela und andere sofort weiterschicken oder twittern und sagen, guck mal, was ich gefunden habe. Aber wenn wir zur historischen Person von Theodor Leutwein kommen, dann ist er natürlich sehr umstritten. Umstritten deshalb, weil nicht etwa wegen seiner Beteiligung am Kolonialismus, die ist erwiesen. Aber wenn man sich das breite Feld der deutschen Kolonialisten anguckt, dann fällt er natürlich in eine Kategorie, die etwas weniger krass zu beurteilen ist wie ein Karl Peters oder ein Wissmann oder andere, die also persönlich auch Kolonialverbrechen begangen haben. Es ist in dem Sinne ein Militär, der andere unterwirft, der zur Unterdrückung beiträgt und der ein koloniales Unrechtsregime auch tatsächlich etabliert. Dass seine Maßnahmen etwas milder ausgefallen sind als die von anderen, das heißt nicht, dass er da keinen Beitrag zu geleistet hat. Das heißt auch nicht, dass man ihn von irgendwelcher Schuld, wenn man es so wollte, freisprechen könnte. Man muss ihn, glaube ich, im Zuge seiner Zeit sehen und kann ihn dahingehend etwas relativieren. Aber ob heute ein solcher Straßenmann noch angebracht ist, das würde ich sehr stark in Abrede stellen.
Frau Professorin Boatka, wollen Sie als Zweite Ihre Meinung äußern? Was bedeutet das, wenn heute noch Straßen nach zum Beispiel diesem Kolonialgouverneur benannt sind?
Für mich bedeutet das in erster Linie, dass wir noch ganz am Anfang eines Prozesses sind, unsere Erinnerungspolitik zu dekolonisieren und uns Gedanken darüber zu machen, wer repräsentiert wird und wer geehrt werden darf, ohne dass diese Perspektive benannt wird. Und ich fand es sehr schön, dass Sie es gleich angesprochen haben. In Stuttgart gibt es die Straße nicht mehr, in Freiburg schon. Das zeigt nicht nur das Umstrittene, was auch Herr Grieve gesagt hat, dass dieser Person Leutwein noch umstritten ist, aber umstritten innerhalb einer sehr weißen deutschen Perspektive, die sich wenig mit Kolonialismus beschäftigt. Sonst bräuchten wir nicht Konkurrenzverhältnisse zwischen schlimmen und weniger schlimmen Kolonialherren auszumachen. Es gibt so viele Menschen, die man ehren kann. Und hingegen die Tatsache, dass es in Freiburg zumindest kein Denkmal für die Opfer des deutschen Kolonialismus gibt. Da würde ich sagen, da sind die Prioritäten falsch. Warum über Leutwein weiterhin nachdenken, wie schlimm war er? Aber über die Opfer des deutschen Kolonialismus gar nicht reden.
Darf ich kurz eingreifen? Es gibt tatsächlich keine Leutweinstraße in Freiburg mehr. Was es aber gibt, ist ein Ehrenmal auf dem Freiburger Stadtfriedhof, an dem regelmäßig noch Kolonialromantiker und Apologeten Grenze niederlegen. Das ist schon ein Straßennamen, der wäre heute nicht mehr.
Okay.
Haben die Bergmannstraße, das reicht, oder?
Das ist schlimm genug.
Ja, können Sie uns noch ein Stichwort geben zu dieser Straße, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Boatka?
Die Wertmannstraße?
Ja, Wertmannstraße. Platz.
Ja, Lorenz Wertmann war Begründer und Präsident des Caritasverbandes, nannte sich Caritasverband für das katholische Deutschland und plädierte sehr dafür, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg das deutsche Kolonialreich vergrößert und das im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit ob des Kolonialbesitzes europäischer Mächte. Er sprach von einem Recht auf Kolonien. Bekannt wird er und gefeiert, mit einem Straßennamen geehrt, aufgrund seiner Tätigkeit im Caritasverband. Also der Caritasverband wird dann ausgenommen aus dem kolonialen Kontext und als reine religiöse und wohltätige Organisation gesehen. Aber der koloniale Kontext ist der Entstehungskontext. Und das komplett rauszulassen, ist mindestens unvollständig, wenn nicht falsch.
Herr Della, was bedeutet das, wenn diese Straßen heute noch benannt sind nach Leutwein oder Wertmann?
Ja, meine beiden Vorrednerinnen haben es ja schon gesagt. Im Prinzip würde ich alles unterschreiben. Und ich glaube, das liegt vor allem darin, dass wir eben immer noch ein großes Problem haben, Kolonialismus als ein Unrechtssystem einzuordnen, und zwar in der Gänze. Also den Versuch zu machen, einzelne Personen, die in diesem Unrechtssystem aktiv waren, jetzt quasi als weniger aktiv, weniger schlimm darzustellen, das kann man natürlich machen aus historischer Sicht, aber ich glaube, aus moralischer, politischer Sicht ist das nicht möglich. Denn wir machen das ja auch in anderen Kontexten nicht, dass wir jetzt im NS-Kontext beispielsweise nach den weniger schlimmen Tätern suchen und hier Unterschiede vornehmen. Und da wird ja klar, dass wir eben diese Einordnung noch nicht vorgenommen haben. Es steht da zum Beispiel aktuell im Koalitionsvertrag der Bundesregierung das Thema Kolonialismus drin. Und interessanterweise so, dass vom NS-Unrechtssystem gesprochen wird, vom DDR-Unrechtssystem gesprochen wird und dann eben vom Kolonialismus. Sehr neutral im Grunde genommen. Und wo klar wird, dass man eigentlich nicht wirklich sozusagen die Umfassenheit, die Wirksamkeit auch bis zum heutigen Tag nicht wirklich begreift und dass man diese Epoche auch losgelöst betrachtet von der Geschichte, die dann eben folgte. Also wenn wir uns Kolonialismus anschauen, da gibt es eben ganz viele Muster, ganz viele Vorgänge, die dann zum Beispiel im deutschen Faschismus sich wiedergefunden haben, also Stichwort Konzentrationslager beispielsweise, Menschenversuche, Arbeitssklaven, also all das sozusagen hat seine Wirkung gehabt für das NS-Unrechtssystem und war natürlich aber auch geprägt von dem, was vorher geschehen ist. Also Deutschland war ja oder wird ja immer dargestellt als eine Nation, die relativ kurze Kolonien hatte. Das stimmt jetzt vom Zeitraum her einigermaßen, also wobei ich das eingeschränkt sagen würde. Und gleichzeitig wird aber ausgelassen, dass eben vor der Inbesitznahme der deutschen Kolonie natürlich auch Deutschland zum Beispiel im Versklavungshandel aktiv beteiligt war. Also da müssen wir, glaube ich, wirklich mal lernen, glaube ich, oder begreifen, dass eben Geschichte als eine Kontinuität zu begreifen ist mit seinen Wirksamkeiten und dass wir eben immer noch davon sprechen müssen oder erstmal davon sprechen müssen, dass eben diese koloniale Herrschaftssystem bis zum heutigen Tag seine Wirksamkeit hat. Also wenn wir uns die aktuellen Grenzen anschauen beispielsweise, die sind nicht natürlich gewachsen auf dem afrikanischen Kontinent, sondern die wurden von den europäischen Mächten gezogen und das birgt Probleme mit sich, das wirkt bis heute und damit wird deutlich eben, dass dieses Thema eben nicht keine abgeschlossene Epoche ist, sondern eben, wie gesagt, ein Herrschaftssystem ist, das bis heute seine Wirksamkeiten zeigt. Frau Borg, auf die wir uns natürlich dann auch positiv beziehen mit solchen Straßennamen beispielsweise. Denn Straßennamen haben ja die Funktion, Menschen zu ehren, hat die Kollegin ja schon gesagt, ganz richtigerweise. Und da muss eben deutlich werden, dass wir uns überlegen müssen, auf welche Personen wollen wir uns im öffentlichen Raum beziehen. Müssen wir vielmehr mal die Perspektive des Widerstands zum Beispiel im Blick nehmen? Wer war aktiv gegen Kolonialismus, gegen Rassismus? Oder wollen wir uns nach wie vor auf diejenigen beziehen, die eben dieses Herrschaftssystem organisiert haben?
Frau Bortka, die Antwort von Herrn Delar hat mich jetzt sehr an einen Satz aus Ihrem Aufsatz über den Sturz von Denkmälern erinnert. Dass Geschichte nicht gleichbedeutend mit kollektiver Erinnerung ist, aber die Frage ist, wer hat das Recht, sich zu erinnern? Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, die ganzen Straßennamen und Denkmäler, die im Fokus der Proteste von Black Lives Matter, aber auch in Europa im letzten Jahr waren, aber auch seit langer Zeit sind Personen gewidmet, die eine Perspektive in einer globalen Geschichte darstellen. Und das ist die Perspektive der Sieger meist. Aber die Sieger waren Sieger in Kolonialkriegen, in, wie Tahir Tella gesagt hat, in Unrechtssystemen. Und das Unrechtssystem an sich wird nicht thematisiert, sondern das Heldenhafte an der Person. Und damit wird nur eine Seite in der Geschichte repräsentiert. Und mit dieser einen Seite haben wir eben eine einseitige Geschichte und verbieten sozusagen ein anderes Erinnern. Und für mich ist Erinnerungspolitik auch Bildungspolitik. Das heißt, ich würde auch an so einem Straßenschild, und tue ich oft, stehen bleiben und Fotos machen und mit Studierenden darüber sprechen. Allerdings, wenn ich jedes Mal einen Vortrag halten muss, weil sonst das Straßenschild nichts thematisiert, wie zum Beispiel die Karte von Martin Waldseemüller in Freiburg am Kollegiengebäude 3, da steht nur, ein Student der Uni Freiburg hat im Jahre 1507 diese Weltkarte, auf der das erste Mal der Name Amerika stand. Und da wird auch Waldseemüller als Entdecker und Namensgeber Amerikas benannt. Ohne zu kontextualisieren, dass eigentlich der Kontinent so schon mehrere Namen hatte, von der indigenen Bevölkerung schon vergeben. Und aber auch, dass die Tatsache, dass Waldseemüller den Kontinent auf der Karte Amerika genannt hat, damit was zu tun hat, dass er dachte, Amerigo Vespucci hätte Amerika entdeckt und nicht Kolumbus. Das ist zum Beispiel auch in der Broschüre der Uni Freiburg mit dem Namen Amerika kommt aus Freiburg thematisiert. Das ist nur halb ironisch. Das wird tatsächlich so ein bisschen angenommen, man könnte diese Haltung vertreten, weil der Name hier geprägt wurde. Ein Name wurde hier geprägt. Ein Name, der sich mit Militärmacht, mit Kolonialexpansion und mit sehr vielen Gewaltopfern durchgesetzt hat. Nicht ein Name, der der kreativste oder der richtigste war oder der notwendigste war. Es gab, wie gesagt, einen Namen für den Kontinent. Also diese Repräsentation von einer Seite der Geschichte ist es, die uns ärmer macht in der Möglichkeit, uns zu erinnern und mehrere Perspektiven der Erinnerung zuzulassen und zur Sprache kommen zu lassen.
Das heißt, oder möchten Sie gleich darauf antworten, Herr Delar?
Ja, ganz kurz nur, weil ich würde sofort auch zustimmen, weil das ja deutlich macht, dass wir immer noch davon ausgehen, dass dieses Erobern, dieses Fremdbestimmen, dieses Benennen, dieses Unterdrücken, dass das sozusagen zu irgendeinem Zeitpunkt normal war und damit ja ausblenden, dass natürlich für die Betroffenen das kein bisschen normal war und die natürlich entsprechend natürlich auch Widerstand geleistet haben. Und dieses Ausblenden von dem Widerstand macht eben klar, dass wir eigentlich immer noch nicht uns losgelöst haben von diesem Anspruch, als im globalen Norden beispielsweise, eben die Geschicke des gesamten Globus zu bestimmen, mehr oder weniger. Und damit wird auch deutlich, dass eben dieses Hemmnis sozusagen, uns damit so umfassend zu beschäftigen, klar macht, dass wir eigentlich festhalten wollen an diesen Herrschaftsstrukturen. Also wenn wir uns sozusagen loslösen, dann würde das ja heißen, wir geben diesen Anspruch auf, also im globalen Norden beispielsweise, und machen dann deutlich, dass wir eben einen Bruch wollen mit diesem System, mit diesem Unterdrückungssystem. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir uns immer noch so schwer tun, eben diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Weil das ja nicht bloß ein Perspektivwechsel ist im Sinne, dass wir eben Geschichte breiter sehen, umfassender sehen, was ja auch wichtig oder notwendig ist, sondern natürlich auch entsprechende Konsequenzen daraus ziehen müssten. Und das ist das, glaube ich, wo wir uns immer noch schwer tun, diesen Perspektivwechsel und die damit verbundenen Konsequenzen zu vollziehen.
Wenn wir da mal beim Perspektivwechsel bleiben, wenn also ich als weiße Person durch die Stadt gehe und dann eben zum Beispiel so eine Leutweinstraße sehe, also abgesehen davon, dass ich jetzt keine Historikerin bin und im ersten Moment dann auch nicht wüsste, wer das ist, weil mir der Name dann nichts sagt. Was geht denn in Ihnen vor, Herr de La, wenn Sie durch die Stadt gehen und dann koloniale Straßennamen sehen?
Naja, im Prinzip das, was glaube ich, meine Kolleginnen auch durch den Kopf geht, dass es halt hier deutlich wird, dass wir immer noch diesen Perspektivwechsel nicht vollzogen haben, also wo wir klar haben oder so, dass wir uns immer noch positiv auf solche Herrschaften beziehen und dass wir Geschichte eben nicht komplett erzählen können, unter Auslassung nur sozusagen die zulassen und dass damit sozusagen ich als schwarze Person im Grunde genommen in dieser Geschichtsschreibung nicht vorkomme, also nicht sozusagen keine Rolle spiele. Und das, glaube ich, oder so, muss man immer noch vermitteln und deswegen drängen wir, Sie haben das Dossier schon angesprochen, wo ich mitgewirkt habe, wir drängen darauf, diese Straßennamen nicht bloß einfach umzubenennen in Blümchenstraße oder Regenbogenstraße, sondern wir wollen ja deutlich machen, dass mit der Umbenennung auch deutlich werden müssen, wir müssen dann diejenigen ehren, anstatt der Täter, die eben im Widerstand waren beispielsweise. Und das hinzukriegen oder so, glaube ich, und da bedarf es natürlich erstmal ein Zugänglichmachen von Wissen. Wir wissen viel zu wenig über die Kolonialvergangenheit. Das ist immer noch beschränkt auf eine kleine Bubble von Leuten, die sich damit intensiv, positiv beschäftigen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt weiße Deutsche sind oder schwarze Deutsche sind. Das geht seit 35 Jahren schon so, ist aber immer noch nicht in der breiten Bevölkerung, in der Gesellschaft angekommen als Thema. Und das zu erreichen, glaube ich, dazu ist es eben absolut notwendig, eben diesen Widerstand, dieses Widerständige viel stärker zu betonen, auch zu erforschen, um klarzumachen, darauf kann man sich eben auch positiv beziehen.
Warum hat man sich in der Vergangenheit nicht mit diesen Dingen beschäftigt, eben zum Beispiel mit den Straßennamen? Vielleicht ist das eine Frage an Sie als Soziologin, Frau Boatka. Woher kommt es, dass wir jetzt erst in den letzten Jahren uns dafür interessieren, wer diese Menschen sind, die hinter diesen Straßennamen stehen, welche Geschichte, welche Einstellung, welchen Einfluss sie hatten?
Die Antwort hängt davon ab, wer dieses Wir ist, das erst jetzt sich dafür interessiert. Weil die Diskussion bei denjenigen, die sich ständig durch koloniale Straßennamen oder Denkmäler verletzt fühlen, geht schon sehr lange. Die Tatsache, dass die Black Lives Matter-Proteste dem Sichtbarkeit verliehen haben und das im Zuge einer ohnehin wegen Corona global vernetzten Medienlandschaft schneller transportiert wurde, für Aufruhr gesorgt hat und auf einmal auch die gleichen Kämpfe, die in Deutschland geführt wurden, um zum Beispiel um das Humboldt-Forum oder um die Umbenennung von der M-Straße, die schon sehr, sehr lange das Institut für Europäische Ethnologie beherbergte sozusagen, was ja für das Institut für Europäische Ethnologie, also kolonialer geht's nicht, ein Gräuel war. Und trotzdem ist es nicht gelungen, das umzubenennen, obwohl auch die Vorschläge da waren, obwohl die Kämpfe geführt wurden, obwohl die Idee, das als Nelson-Mandela-Straße, glaube ich, war einer der wichtigsten Vorschläge zu benennen, dann umgezogen wurde für den oder zum Platz des Humboldt-Forums ursprünglich. Das sind so Widersprüche, die zeigen, Für diejenigen, die sich dafür interessieren, existieren diese Kämpfe schon sehr lange. Ich habe mich jetzt nur auf USA und Deutschland bezogen, aber wir können das auch ausweiten. Die Tatsache, dass die Statue von Cecil Rhodes sowohl in Kapstadt irgendwann vom Campus der Uni entfernt wurde, als auch, dass die Proteste in Oxford stattgefunden haben gegen die Benennung des Oberlin College und die Ehrung von Cecil Rhodes als Kolonialverbrecher, gehen Jahrzehnte zurück. Die Tatsache, dass man sie jetzt zusammenführt, hat also etwas mit der Wahrnehmung zu tun, also mit der Wahrnehmung derer, die sich nicht damit beschäftigen müssen, die das Privileg haben, sich keine Gedanken darüber zu machen. Aber die Kämpfe sind alt und das Unrechtssystem, auf das sie hinweisen, ist noch älter.
Der Gemeinderat der Stadt Freiburg, der hat dann 2016 beschlossen, 12 Straßen umzubenennen und 15 weitere Straßen mit einem Hinweisschild zu versehen. Wie das dann damals bei den Freiburgern angekommen ist, das hören wir uns jetzt kurz in einer Straßenumfrage von 2016 an.
Gerade als jemand, der neu durch die Stadt geht, der fragt sich, warum heißt die Stadt so, Straße so, warum heißt die Straße so? Und dann wundere ich mich doch sehr, warum man eben nach alten Nazis noch Straßen benennt. Und diesen Ansatz, hier mal auch wissenschaftlich das Ganze zu ergründen, das hat mich sehr überzeugt.
Hier werden Schritte gemacht in dieser Stadt, die ich allen deutschen Städten wünsche.
Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das eine sinnvolle Sache ist, wenn man eben durch diese Kommission, wie es ja wohl rauskam, der Meinung ist, dass die nicht mehr tragbar sind.
Ich war lange in der Straßenbenennungskommission und kenne die Diskussion. Wäre interessant, wie die in 50 Jahren über das denken, was wir benannt haben, zum Beispiel zum Thema Frauen.
Dass man Straßen nach Moden benennt. Darüber kann man streiten. Ich bin der Meinung, man sollte Straßen erst mal lassen.
Ja, vielleicht sollte man Straßennamen nicht erst mal lassen, sondern so wie es die Freiburger gemacht haben, eine Kommission einsetzen, die diese Straßennamen untersucht. Herr Professor Grewe, Sie waren Teil dieser Kommission als Historiker, haben rund 1300 Straßennamen unter die Lupe genommen. Nach dem Hintergrund, Straßennamen aus der Kolonialzeit waren wohl da nicht darunter, aber doch einige benannt nach Menschen mit rassistischen, antisemitischen oder frauenfeindlichen Einstellungen. Also da war auch einer dabei, der bei den Hexenverbrennungen da wohl eine aktive, fördernde Rolle gespielt hat. Also das geht dann zum Teil mit den Straßennamen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Herr Professor Grewe, welcher Straßennamen hat Sie denn persönlich, sage ich mal, schockiert, dass es den gibt?
Oh, das ist eine schwere Frage. Es gibt einige, die mich nach wie vor schockieren.
Dann zwei oder drei, Herr Professor Grewe.
Nee, also was mich wirklich geschockt hat, war, dass es noch eine Hindenburgstraße gab. Was mich auch geschockt hat, war, und das aber erst nach Studium, dass Straßennamen nach Menschen benannt waren, insbesondere NS-Medizinern, die an Euthanasieprogrammen mitgewirkt haben, dafür auch institutionelle Verantwortung tragen, dass nach Rassisten Straßen benannt waren. Also ich habe vieles dazugelernt durch die Kommission, muss ich sagen. Was der Auftrag der Stadt war, war tatsächlich leider nicht nach kolonialen Namen intensiv zu forschen, sondern wir hatten den Auftrag, tatsächlich extremen Rassismus, aggressiven Antisemitismus, Militarismus, extrem unzeitgemäße Frauenfeindlichkeit und aktive Förderung von NS oder NS-Unrechtsstaat herauszumitteln.
Darf ich was fragen?
Ja, bitte.
Gab es dafür eine Begründung, dass Kolonialismus ausgeblendet wurde oder ausgespart wurde?
Es ist insgesamt schwierig, mit kolonialsensiblen Umbenennungen vorzugehen in vielen Städten. Und je weiter sie von einem politischen Gravitationszentrum wie einer Landeshauptstadt oder einer Bundeshauptstadt entfernt sind, umso weniger ist ein Bewusstsein für die Symbolik von Namen vorhanden und umso weniger etabliert sind auch entsprechende Strömungen, die das vorbereiten. Und in Freiburg ist das so, dass Heiko Wethmann, der hier hervorragende Arbeit mit seinem Projekt Freiburg Postkolonial geleistet hat und wirklich Pionier war, auch in Deutschland das voranzutreiben, dass seine Wahrnehmung also man hat ihn schnell in eine linke Ecke geschoben und hat das im Grunde zu einer parteipolitischen Positionierung benutzt, wie wir es auch im Moment in den Medien immer wieder erleben, dass man nicht guckt, inwiefern sind die Argumente berechtigt, sind das wichtige Fragen, die gestellt werden, sondern dass man sagt, das sind Leute, die sind links oder sie werden zumindest so etikettiert. Und weil die links sind, wird das bekämpft. Und das zieht sich durch viele Mainstream-Medien immer wieder durch und wird so im Grunde einem kulturpolitischen Kampf transformiert. Wenn ich jetzt aber mal davon zurückgehe, will ich nochmal auf die Schwierigkeit der Umbenennung zurückgehen oder überhaupt die Frage der Namen. Wir haben es, wenn wir uns mit historischen Persönlichkeiten befassen oder mit historischen Situationen, selten mit einer Eindeutigkeit zu tun. Und das macht solche Umbenennungskommissionen auch zu einer heiklen Arbeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel unter kolonialen Gesichtspunkten uns Konrad Adenauer angucken, der geschäftsführende Vizepräsident der deutschen Kolonialgesellschaft in den späten 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war, müssten wir eigentlich jeden Konrad-Adenauer-Schule, jeden Konrad-Adenauer-Platz umbenennen, unter der Voraussetzung, aber Konrad Adenauer steht in unserer Gesellschaft auch für was anderes, nämlich für einen Neubeginn nach 1945, für die Orientierung an dem Westen, an einer demokratischen Grundhaltung, also an der ich gar nicht zweifeln möchte. Aber die Frage ist auch, wie gehen wir mit um? Und ähnlich ist es vielleicht auch bei Lorenz Wertmann. Also natürlich war er Kolonialpropagandist vor dem Herrn und hat massiv dazu beigetragen, die Katholiken für eine Parteinahme in Freiburg für den Kolonialismus zu gewinnen. Aber er ist halt eben auch jemand, der karitative Aufgaben der Kirche ins Zentrum gerückt hat und damit sicherlich auch sehr viel Positives bewirkt hat. Und diese Ambivalenzen in den Personen, die machen es manchmal sehr schwer, eine eindeutige Position zu beziehen.
Wie sind Sie denn in der Kommission mit diesen Ambivalenzen dann umgegangen? Und wie haben Sie dann am Ende, was haben Sie dann mit dem gemacht, was Sie über die Hintergründe der Straßennamen rausgefunden haben?
Vielleicht zur Arbeitsweise. Die Kommission war in dem Fall anders als in anderen Städten. Sie war nicht politisch besetzt, sondern man hat einfach gesagt, wir nehmen Historiker, wir nehmen Archivare, wir fragen Leute, die sich mit verschiedenen Feldern auskennen. Wir haben NS-Spezialisten dabei, wir haben Leute, die sich mit Kolonialismus auskennen, wir haben Leute, die sich mit Kirchengeschichte oder Medizingeschichte auskennen. Wir bilden aus denen ein Gremium. Das war ein großer Vorteil und wir haben dann die Recherche eingegrenzt und haben gesagt, also jetzt Namen, die nach Vögeln benannt waren, da muss man nicht lange prüfen oder eine Königstraße oder so irgendwas, eine Habsburger Straße, das ist einfach da. Was wir dann gelernt haben, ist, dass wir am besten nach Berufsgruppen und nach Zeitaltern vorgehen, um die Leute miteinander in Beziehung zu setzen. Also wenn wir es mit Medizinern zu tun haben, beispielsweise, die im NS Ärzte waren, dann haben wir natürlich eine ganze Brandbreite an Leuten. Und ein Teil der Leute, die haben ihren Job, auch wie man es heute sagen würde, absolut korrekt ausgeführt. Und die haben sich nicht zu Schulden kommen lassen und waren teilweise Wohltäter. Und wir haben andere, die tatsächlich Verbrecher werden und Verbrecher waren und die auch nach heutigen Gesichtspunkten Verbrecher sind. Oder damals auch schon hätten kritisiert werden können, die sich also für Freisprüche von Menschen eingesetzt haben, die als Assistenten beschäftigt haben, die an Menschenversuchen in KZs beteiligt waren und so, also nach denen Straßen benannt wurden. Also da hört es wirklich auf. Da war es ganz eindeutig. Was wir intensiv diskutiert haben, ist tatsächlich, inwiefern passen die in die Zeit, wofür stehen die Personen insgesamt? Und das ist viel schwerer zu bewerten. Wertmann haben wir auch sehr intensiv diskutiert. Man kann sich auch nicht immer mit seinen Argumenten durchsetzen. Bei Konrad Gröber, der war besonders umstritten, auch das war der Erzbischof von Freiburg, der war ein aktiver Förderer der SS und ist dafür eingetreten, dass die katholische Kirche enger mit dem nationalsozialistischen Regime zusammenarbeiten soll. Er hat Priester gemaßregelt, die SS-Rekrutierungen verhindern wollten. Er hat aber auch als einer der Ersten gegen Euthanasie gepredigt, sehr aktiv. Und es gibt Unterlagen der Gestapo, die sagen, wir müssen den Gröber sofort verhaften. Das ist ein Gegner des NS-Systems. Und er hat die Hand über Organisationen gehalten, von denen er wusste, sie schaffen Juden außer Landes und hat das gedeckt. Und das sind zum Beispiel so Ambivalenzen, wo wir wirklich lange sagen müssen, das ist eine Figur, über die man streiten kann und über die man streiten muss. Die wollen wir nicht tilgen, aber wir wollen zumindest die Ambivalenz deutlich machen und da soll dann keine Umbenennung empfohlen werden, sondern wir möchten an so Stellen zum Beispiel ein ergänzendes Straßenschild haben, dass also auf jedem Straßenschild draufsteht, er sei ein Förderer des Nationalsozialismus, aber ist eben auch jemand, der sich für die Rettung der jüdischen Mitbürger eingesetzt hat. Und das ist, glaube ich, das, wie man mit Geschichte umgehen soll. Mhm.
Freiburg ist da eine der ersten Städte in Deutschland, die da so systematisch vorgehen, die da ein Budget von der Stadt für so eine Kommission bereitstellen. Ist jetzt Freiburg mit Ihrer Kommission ein Vorbild für andere Städte in Deutschland? Wie schätzen Sie das ein? Oder Gibt es da Verbesserungsbedarf?
Es wäre extrem naiv zu sagen, es gäbe keinen Verbesserungsbedarf. Ich kann ihn jetzt schwer benennen, weil ich natürlich die Arbeit in der Kommission von Anfang an begleitet habe, ein Teil dabei war und sie als eine sehr positive Erfahrung verbuche für mich. Und ich würde eigentlich viel mehr Menschen eine solche Teilnahme in solchen Kommissionen wünschen, weil es eine intensive Auseinandersetzung darüber bedeutet, was bedeutet uns diese Geschichte für die Gegenwart und wie wollen wir damit umgehen. Und da wird, glaube ich, viel zu viel nach politischer Voreingenommenheit entschieden, wo es sich lohnt, tiefer zu graben, wo sich eine intensive Auseinandersetzung auch der Stadtgesellschaft lohnt. Und ich beurteile das dahingehend positiv, dass es, wie die Straßenumfrage vielleicht eben im Einspieler auch gezeigt hat, tatsächlich zu Diskussionen führt. Und diese Diskussionen darüber, was ist denn notwendig, das halte ich für tatsächlich in der Demokratie oder Demokratiebildungsaspekten für sehr wichtig. Und ich glaube, da muss der Weg auch noch weitergehen und es kann jetzt auch nicht abgeschlossen sein. Wir werden wahrscheinlich in 50 Jahren wieder eine Straßennamenkommission brauchen, das ist gut so. Und das Entscheidende ist, glaube ich, worüber wir uns hier deutlich werden müssen. Diese Straßennamen, das sind Symbole, die so unbewusst mitlaufen. Man schreibt die in eine Adresse, man führt die auf seinen Briefkopf und so weiter und denkt nicht weiter darüber nach, sondern es schleicht so einfach wie eine Briefmarke als tägliche Symbolik in unseren Alltag hinein. Und tatsächlich ist das aber immer eine politische Ehrung gewesen. Das Erste, was die Nationalsozialisten gemacht haben, als sie in Freiburg an die Macht kamen, waren Namen, waren Straßennamen zu ändern. Und wenn wir uns nur mal überlegen, was das für uns bedeuten würde, einer unserer Elternteile, nach dem würde eine Straße benannt, dass wir uns als eine außerordentliche Ehre empfinden. Und genau so funktionieren Straßennamen. Es sind Ehrungen, die politisch stattfinden, wo man was für ehrenwert hält. Also das ist nichts, was politisch neutral ist. Deshalb müssen auch die politischen Gremien sich damit auseinandersetzen.
Herr de Laas, Sie haben ja auch in Berlin dann Straßennamen untersucht. Wie sind Sie denn da vorgegangen, so wie die Kommission in Freiburg, oder hatten Sie einen anderen Ansatz?
Nee, tatsächlich war es so, dass in Berlin dieser Prozess der Aufarbeitung der in Bezug auf die Kolonialstraßen oder belastete Straßen von der Zivilgesellschaft getragen wurde, maßgeblich. Und insofern ist dieses Modell in Freiburg auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Schritt, ein richtiger Schritt, weil das deutlich macht, dass wir uns erstmal ein Problembewusstsein erarbeiten müssen. Wir wissen viel zu wenig sozusagen über die Hintergründe dieser Namen, dieser Herrschaften, die da geehrt werden, und können deswegen auch nicht erwarten, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft insgesamt da jede Forderung mitgeht oder mit unterstützt oder so, weil natürlich das oft sehr fragwürdig erscheint, eine Straße umzubenennen, die schon seit 30, 40, 70 Jahren existiert, wo die Leute nicht wissen, wer steckt denn dahinter? Wer wird denn da eigentlich geehrt? Und Herr Grebe hat es schon richtig betont, Straßennamen haben wirklich diese ganz zentrale Funktion, Menschen zu ehren, auf die wir uns positiv beziehen. Und deswegen werden sie auch immer wieder geändert, aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen, jüngst geschehen bei der Wiedervereinigung Deutschlands beispielsweise, wo sehr schnell Straßennamen geändert wurde. Da wurden nicht die Bevölkerung oder die Anwohnerinnen lange gehört oder in Prozesse mit eingebunden. Da wurde einmal gesagt, es ist politisch nicht mehr obsolet, diese Straßennamen zu haben. Deswegen werden die jetzt geändert. Und deswegen ist, glaube ich, eben erstmal notwendig, dieses Wissen zugänglich zu machen, deutlich zu machen, was bedeutet denn das, wenn wir solche Männer wie Leutwein und Trotha und Peters ehren, für uns als Gesellschaft. Und dann wird es auch leichter, glaube ich, diese Umbenennungsprozesse einzuleiten. Denn ich stimme auch hier Herrn Grebe zu, dass erst das Wissen sozusagen, das komplette Wissen, und das wird es so wahrscheinlich nie geben, uns in die Lage versetzt, Dinge zu beurteilen. Wir wissen jetzt sehr, sehr einseitig über die Kolonialgeschichte Bescheid, meistens aus der Perspektive der Täter. Und deswegen fällt es eben so schwer, oftmals eben Personen richtig einzuordnen. Und ich bin zwar eigentlich kein großer Fan von Kommentierungen, weil das meistens so ein bisschen als ein Versuch benutzt wird, eine Umbenennung zu verhindern. Aber richtig ist auf jeden Fall, dass es eben Persönlichkeiten gibt oder Personen gibt, Stichwort jetzt Adenauer beispielsweise, wo es zumindest sinnvoll wäre, darüber nachzudenken. Wer ist das denn eigentlich in seiner Gesamtheit? Ist das jetzt eine Person, die sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg für den Aufbau eines demokratischen Staates eingesetzt hat? Oder hat er eben auch zum Beispiel sehr stark diese Schlussstrich-Mentalität mit befördert und unterstützt? Also all das sozusagen muss mal in Kontext gesetzt werden und dann können wir, glaube ich, auch wirklich umfassend darüber nachdenken, wie wir mit diesen Straßennamen verfahren. Sie hatten schon das Dossier angesprochen, wie gesagt, das war von der Zivilgesellschaft getragen, ist sehr umfassend, aber auch hier merken wir, dass eben trotz dieses zugänglichen Machen von Wissen, von Informationen eben bei der Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen ist, wo wir immer wieder in Gremien sitzen, in runden Tischen, in Ausschüssen sitzen und erklären müssen, warum diese Straßennamen hier in Berlin umbenannt werden müssen. Die M-Straße beispielsweise ist schon genannt worden, wo jahrzehntelang gesagt wird, das braucht man nicht umzubenennen, das ist kein problematischer Begriff. Und erst im Zuge der Proteste letzten Jahres hat sich auch hier die BVG dann, also die Verkehrsgesellschaft in Berlin, dann überlegt, ja, lassen Sie jetzt doch die Straße umbenennen im Zuge der Rassismusdebatte und hat das aber völlig überstürzt gemacht, völlig unnötig hektisch gemacht und hat dann einen Herrn Klinker vorgeschlagen und erst dann festgestellt, dass das eben ein Antisemit war beispielsweise. Also hier wird deutlich, wir brauchen einen Prozess, wir brauchen eine Auseinandersetzung und dann können wir auch vernünftige Entscheidungen treffen, die dann auch wirklich vor allem die Perspektive der Betroffenen, also in Bezug auf die M-Straße, deutlich macht oder so, was braucht es eigentlich? Und jetzt ist ja entschieden, dass der Straßenname in Zukunft Anton Wilhelm Amo heißen wird, der erste schwarze oder afrikanische Professor in Deutschland aus dem 18. Jahrhundert. Und wo klar wird oder so, das sind die Namen, auf die wir uns auch positiv als Gesamtgesellschaft beziehen können oder zumindest sollten.
Frau Boatka, ist jetzt schon angeklungen, aber reicht es aus, die Straßennamen zu ändern oder müssen wir da nochmal so einen Schritt weitergehen? Also generell eben den Blick auf die Welt hinterfragen, unseren Blick oder auch das europazentrische Weltbild?
Das würden Soziologen eine Suggestivfrage nennen. ganz klar eine historische Perspektive finde ich immer wahnsinnig wichtig. Allerdings ohne eine globale Perspektive bleibt auch eine historische Perspektivierung nur provinziell, weil es viele Geschichten gibt und auch viele Geschichten vieler Unrechtssysteme. Es gibt einen Satz aus Salman Rushdies satanischen Versen, da gibt es eine Figur, die sagt, das Problem mit den Engländern ist, dass ihre Geschichte in Übersee passiert ist, also wissen sie nicht, was sie bedeutet. Das ist natürlich mit Blick auf das britische Empire vielleicht einleuchtend, aber jede Kolonialmacht hat auch eine Geschichte, die nicht mehr mit dem Territorium des heutigen Nationalstaates deckungsgleich ist. Und diese Geschichte hat sich im Übersee abgespielt oder halt in anderen Teilen dieses damaligen Reiches abgespielt. Und die gehört zu dieser Geschichte heute dazu. Ohne diese Einbeziehung könnten wir sie nicht verstehen. Und da vielleicht ist das Beispiel Adenauer tatsächlich auch nochmal wichtig, weil es nicht nur dieser Zwiespalt zwischen seiner Rolle in der deutschen Kolonialgesellschaft und dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war, sondern ganz klar hatte sich Adenauer für das Projekt Eurafrika ausgesprochen, also für das Vorgängerprojekt der Europäischen Union, von dem kaum jemand öffentlich mehr darüber redet, wenn es darum geht, dass die Europäische Union gefeiert wird oder dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommt. Aber als Eurafrika sollte es definitiv ein weiteres neokoloniales Projekt sein. Und dafür hat er sich Adenauer ausgesprochen. Das ist auch Adenauers globale Rolle.
Herr Della, Sie haben es angesprochen, die M-Straße in Berlin. Über diesen Begriff Moor wird immer wieder diskutiert. Wir sprechen da jetzt abgekürzt von M, also M-Straße, M-Apotheke, weil der Begriff schwarze Menschen verletzt. Diese M-Apotheken gibt es zum Beispiel noch viele, auch Straßen wie in Ulm, die M-Gasse. Viele Menschen sagen, das ist ein rassistischer Begriff.
Genau, und in Ulm wurde dann im Sommer eben viel über diese M-Gasse diskutiert, ob sie jetzt umbenannt werden soll oder nicht. Und unsere Kollegen in Ulm, die haben dazu dann auch eine Straßenumfrage gemacht und da hören wir jetzt rein.
Das M-Wort ist diskriminierend und rassistisch, vor allen Dingen auch im geschichtlichen Kontext zu verstehen. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, betroffenen Personen zuzuhören, wenn die auch sagen, das ist diskriminierend, das ist rassistisch, darauf zu hören, es ernst zu nehmen.
Ich halte die Diskussion schon für wichtig, dass man da einen Sinn dafür kreiert, dass man diese Begriffe nicht einfach so benutzt, ohne sich zu vergegenwärtigen, was damit verbunden ist.
Ich empfinde es eigentlich nicht als rassistisch. Irgendwie wird da jetzt oft mit Gewalt irgendwas zu Rassismus erklärt. Für mich ist Alltagsrassismus was ganz anderes.
Ich bin da eher nicht für die Umbenennung, weil es einfach aus der Tradition herauskommt. Hat für mich jetzt keinerlei rassistischen Hintergrund und kann es vielleicht verstehen, dass da der ein oder andere sich dann auch ein Stück weit pikiert fühlt, aber für mich jetzt nicht unbedingt relevant.
Ich bin Zusteller und ich hätte damit kein Problem, wenn die Möhrengasse umbenannt werden würde. Das würde nicht viel ausmachen, also ich würde es nicht mitbekommen und ich würde es angenehm finden. Also für mich wäre es kein Problem.
Ich bleibe dabei bei der Möhrengasse, weil warum soll man alles ändern? Ich bin für Möhrengasse beibehalten.
Wenn auch möglich ist, andere Straßen umzubenennen, warum sollte es nicht auch bei wirklich diskriminierenden, rassistischen Namen von Straßen möglich sein?
In Ulm hat dann eine Arbeitsgemeinschaft empfohlen, die M-Gasse nicht umzubenennen, sondern ein Infoschild anzubringen. Und der Grund war zum einen, weil die historische Einordnung der Ulmer M-Gasse anders sei als eben zum Beispiel die der M-Straße in Berlin. Und dann hat für die Arbeitsgemeinschaft noch eine andere Frage eine Rolle gespielt. Und da hören wir jetzt in ein Interview von der Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann rein.
Kann man diese Debatte lebendig besser führen, wenn die Straße noch so heißt, aber eine entsprechende erklärende Tafel dort ist, wo man eben differenziert auch denn die Veränderung der Konnotation dieses Begriffes darstellt, um eben zu zeigen, Sprache ändert sich und Begrifflichkeiten werden im historischen Kontext immer wieder auch unterschiedlich genutzt. Oder können wir diese Debatte besser aufrechterhalten, wenn wir die Straße jetzt umbenennen? Es fiel eben die Entscheidung zu empfehlen, dass wir den Namen belassen, aber aktiv damit umgehen und aktiv dafür sensibilisieren, dass A, der Kontext ein anderer ist, wie es vielleicht augenfällig scheint, dass wir Verständnis haben dafür, dass es Menschen stört und dass wir uns aber als Stadtgesellschaft ganz entschieden gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus stellen.
Diese Argumentation, ist die nachvollziehbar? Ich frage mal in die Runde.
Nö. Auf keinen Fall.
Herr Deller.
Nee, erstmal ganz grundsätzlich gesprochen, aus der Äußerung wird deutlich, dass wir halt immer noch ein sehr, sehr enges Verständnis haben von Rassismus, dass wir nicht wirklich ein Verständnis haben, was Rassismus ist, wie er sozusagen sich auswirkt und dass wir tatsächlich eben noch immer glauben, dass wir Prozesse, Auseinandersetzungen auch auf Kosten Betroffener durchführen können. Das heißt also, hier wird ja ganz klar ausgesagt, dass eine Straßenname beibehalten wird, das soll problematisiert werden. Und das ist völlig außer Blick, dass sich eben Menschen nicht bloß stören an diesen Namen, sondern sich ganz klar rassistisch diskriminiert fühlen aufgrund dieser Bezeichnung, dieser Fremdbezeichnung. Und hier wird deutlich, dass eben, also wie es nicht gehen kann. Es kann nicht sein, dass Betroffene sozusagen dafür herhalten müssen für eine Auseinandersetzung in der Mehrheitsgesellschaft. Und da stellt sich eben die Frage, wer ist wir, wer sind die vielen, weil das eben ganz klar macht oder so, dass diejenigen, die da nicht betroffen sind davon, darüber befinden sollen, was für Betroffene diskriminierend oder nicht diskriminierend ist. Und das kann natürlich nicht funktionieren auf Dauer. Deswegen muss es eben ganz klar, also wenn man sich wirklich ernsthaft gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung stellen will, muss man eben auch ganz dezidiert Stellung beziehen und auch entsprechend handeln. Man kann nicht sozusagen sagen, man kann das beibehalten und kann damit sozusagen mit der Beibehaltung diesen Prozess führen, sondern wir brauchen diese Umbenennung von Straßennamen beispielsweise wie die M-Straße, um wirklich dezidiert deutlich zu machen, davon kehren wir uns ab, davon wenden wir uns ab als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft und machen dann auch einen Prozess möglich oder so, mal darüber zu befinden, was bedeutet eigentlich Rassismus? Wie funktioniert er? Wer ist sozusagen derjenige, der ausübt? Was findet statt tagtäglich in der Gesellschaft an Rassismus? Und wie begegnen wir ihn? Und wir können das nicht eben unter Beibehaltung von rassistischen Diskriminierungen führen. Also dieser Prozess funktioniert so auf keinen Fall. Und deswegen treten wir eben auch dafür ein, dass wir sagen, es braucht einen politischen Willen, deutlich zu machen, wir brauchen solche Straßennamen nicht, um Rassismusdebatten, Rassismusprozesse durchzuführen. Und das kann eben, wie gesagt, nicht auf Kosten der Betroffenen stattfinden.
Eine klare Meinung von Herrn Della. Gibt es dazu Gegenpositionen?
Gegenposition nicht, aber eine Einschränkung möchte ich schon machen. Ich glaube, dass nicht jeder Moor automatisch rassistisch belegt sein muss. Und zwar will ich kurz, hat das speziell nur mit dem Mooren zu tun, dass es auch ein Familienname ist. Ein gängiger Familienname, mit dem sich Leute identifizieren. Also es gibt Mohrenapotheken und es gibt ein Hotel zum Mohren, oder gab es zumindest in Augsburg lange Zeit. Das stößt einem zunächst auf, aber es kann auch tatsächlich darauf zurückgehen, dass der Apotheker, der das gegründet hat, Mohr hieß. Also das, das erfordert tatsächlich, und ich würde auch da nicht jeden Namen automatisch sofort beseitigen wollen, aber man muss tatsächlich hinkommen, nach was ist das eigentlich benannt? Und dieser Begriff des Mohren, das verweist eben auf Dunkelhäutigkeit, das verweist auch etymologisch auf Mauren als vermeintliche Erzfeinde der Christen, die zu bekämpfen sind. Und in diesen Kontexten ist es natürlich umzubenennen. Da ist das, steht das völlig außer Frage. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen hingucken.
Nachnamen will ja keiner ändern, das ist klar. Ne? Also wir treten nicht dafür an, dass Leute ihren Nachnamen das ändern müssen, sondern es geht wirklich um öffentlichen Raum. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, auch da nochmal deutlich zu machen, dass eben Rassismus auch funktioniert, wenn er nicht so gemeint war. Ne? Also es braucht keine Intention, es braucht keine rassistischen Haltung, um rassistisch zu handeln. Und auch das eben gehört zum Rassismusverständnis, das wir erstmal vermitteln müssen, dass es unabhängig davon ist, ob das jetzt irgendwann mal eher gemeint war, wobei ich das stark bezweifle tatsächlich. Das ist nicht relevant, sondern aktuell ist es eben so, dass schwarze Menschen überwiegend sagen, sie fühlen sich davon diskriminiert. Und das muss Grundlage sein von einer Diskussion, einer Aushandlung. Und ich glaube, das zu vermitteln, das braucht das unbedingt, um klarzumachen, Rassismus oder rassistische Haltungen sind nicht verhandelbar. Menschenrechte sind auch nicht verhandelbar. Da kann man auch nicht drüber sprechen oder so, ob das jetzt so gemeint war oder nicht gemeint war. Da gibt es ganz klare Regeln, würde ich sagen. Und die gelten auch, glaube ich, in Bezug auf Rassismus oder sollten auch in Bezug auf Rassismus gelten. Und ich glaube, der Prozess sozusagen, der muss eben umfassender stattfinden. Wir können nicht erwarten, dass Leute sozusagen sowas mittragen, wenn sie eigentlich nicht wirklich in der Lage sind, Dinge vernünftig einzuordnen oder richtig einzuordnen. Und das muss stattfinden. Und das, glaube ich, funktioniert auch. Und bei den Beiträgen hat man ja gehört, dass eben ganz viele Menschen schon inzwischen deutlich machen, ja, wenn es Betroffene diskriminiert, dann warum muss ich daran festhalten? Es gibt keinen Grund dafür.
Frau Bortka, wie sehen Sie das?
Ich glaube, es ist auch wichtig, sich anzuschauen, welche Bedeutungen sich im Laufe der Zeit akkumuliert haben. Weil es natürlich sein kann, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Begriff nur ein Nachname war. Aber die Bedeutungen, die sich in einem kolonialen Kontext akkumuliert haben, ausschließlich solche sind, die negativ, diskriminierend und rassistisch sind, dann sollte man nicht daran festhalten, ja, das ist ein Familienname, den wollen wir beibehalten, sondern das ist mittlerweile mit einer rassistischen Bildersprache assoziiert, wie zum Beispiel bei Sarotti. Ja, die ganze Diskussion darüber, dass Stollwerk eigentlich als eins der Unternehmen, die sehr viel vom Kolonialismus profitiert haben, bevor Deutschland Kolonien hatte, und dann das Logo von Sarotti, was zu Stollwerk gehörte, zu einem rassistischen Bild beigetragen hat, was sehr, sehr spät erst, verfremdet wurde, weil noch ganz entfernt ist es, glaube ich, bis heute nicht. Das hat mit einem Familienname, der das mal war, glaube ich, nichts zu tun, sondern es ist nur das Bild eines dienenden schwarzen Menschen, der auch noch karikiert dargestellt wird, verniedlicht auch. Da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu reden, dass diese Bedeutungen es sind, die zirkulieren aufgrund der Tatsache, dass sie zu einer erfolgreichen Marke geworden sind und dass das sich auch in den Köpfen der Menschen festsetzt. Und an solchen Bedeutungen würde ich schrauben wollen. Es ist ja nicht das Gleiche wie zum Beispiel bei Müller als Berufsbezeichnung. Kaum jemand denkt an die Berufsbezeichnung heute, wenn jemand Müller heißt. Aber umgekehrt ist es, wenn die Konnotation eine negative ist. Und wenn sie negativ und rassistisch belegt ist, sollte man, finde ich, nicht daran festhalten. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, nicht mehr nachvollziehen können, in welchen Fällen eine Apotheke nach einem Familienname benannt wurde und in welchen nicht.
Vielen Dank, Frau Bortka. Wir kommen zur Schlussrunde. Jetzt haben wir da verschiedene Umgangsformen, sage ich mal, mit belasteten Straßennamen, Denkmälern diskutiert, umbenennen, ergänzende Plaketten anbringen, erklärende. Haben Sie da Favoriten, was man da machen soll, wenn man auf solche Straßennamen stößt, wie da die Kommunen, die Gemeinden, die Städte, die Länder damit umgehen sollen? Herr Deller.
Naja, wie gesagt, also hier in Berlin ist es jetzt die Anton-Wilhelm-Amor-Straße, die hier benannt wird, wo es klar wird, das ist eine Persönlichkeit, eine ganz wichtige Persönlichkeit. Ich glaube auch nicht, was für schwarze Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft, sondern für uns als Gesamtgesellschaft, um klarzumachen, wir sind eine sehr diverse Gesellschaft schon immer gewesen. Also Deutschland ist kein Land, das überwiegend aus weißen Menschen besteht oder nur aus weißen Menschen besteht. Und klarzumachen, dass wir eben durchaus in der Lage sind, solche Namen zu ersetzen durch Persönlichkeiten, die auch wirklich für die heutige Gesellschaft auch stehen. Ne? Also wo wir klar machen müssen, es geht nicht darum, jetzt über die Mehrheitsgesellschaft zu bestimmen oder denen irgendwas vorzuschreiben, sondern sich wirklich mal neu zu orientieren auf Werte, die uns eigentlich näher sein sollten. Und da sind eben Persönlichkeiten wie Amor ganz ideal geeignet, diesen Schlussstrich endlich mal zu ziehen und sagen, okay, wir wenden uns ab von solchen Fremdbezeichnungen, rassistische Fremdbezeichnungen und machen deutlich, wo wir als Gesellschaft insgesamt schon stehen. Und da sind wir ja interessanterweise oftmals weiter als die politischen Entscheidungsträger. Ich habe oft das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich sehr viel weiter ist in der Bereitschaft, sich mit Sachen zu beschäftigen. Klar gibt es auch da Widerstände oder Leute, die an Dingen festhalten wollen. Das ist dann auch eher eine Generationsfrage oftmals. Aber ich glaube, insgesamt ist die Gesellschaft durchaus in der Lage, sich mit solchen Dingen auch mal anders zu beschäftigen als in den letzten 10, 20, 30 Jahren, glaube ich. Ne? Und als demokratisch verfasste Gesellschaft nach Menschenrechten orientierend sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg, auch mal dann zuzulassen, dass sich Dinge auch verändern, was ja immer stattgefunden hat letztendlich, sowohl in der Sprache als auch im öffentlichen Raum, auch in anderen Strukturen.
Herr Gräwe, was ist so Ihr Favorit bei den Straßennamen umbenennen, erläutern, auch bei den Denkmälern? Da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Bei Denkmälern ist einfach mehr Platz, sage ich mal. Was ist Ihr Favorit?
Ja, die Denkmäler, da können wir noch mal eine Stunde füllen. Aber einen direkten Favoriten habe ich nicht. Aber wenn was problematisch ist, hätte ich gerne was Entsprechendes, was den Diskurs, den das Denkmal setzt, was die Botschaft, die das Denkmal setzt, in gleichwertiger Art und Weise konterkariert. Also da genügt nicht eine kleine Hinweisplakette an einem riesen Denkmal, sondern gehört ein genauso großes Gegendenkmal daneben, wenn man es stehen lassen will. Als Geschichtsdidaktiker, der ja sich mit Geschichtsvermittlung in der Schule befasst, stelle ich fest, ich renne da offene Türen ein, sondern das ist für die jüngere Generation schon eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen manche Dinge auch mit ein bisschen Gelassenheit betrachten. Da ist ein Mentalitätswandel im Gange. Der braucht noch ein bisschen. Es ist eher wichtig, dass junge Leute auch wählen gehen, damit sich dieser Mentalitätswandel auch in politischen Strukturen abbildet. Da müssen wir tätig werden. Und was die Aufarbeitung des Kolonialismus in der Schule betrifft, da wäre auch sicherlich vieles wünschenswerter und ergänzungsbedürftig. Wir müssen aber auch tatsächlich sehen, dass das bei uns ausgerechnet in eine Phase fällt, die im Geschichtsunterricht, wenn wir uns mit dem 19. und 20. Jahrhundert befassen, wo wir uns mit zwei Diktaturen abarbeiten müssen und mit zwei Weltkriegen und dass deshalb der Kolonialismus immer ein bisschen an den Rand gerückt wurde. Und zwar nicht aus böser Absicht jetzt, sondern einfach aus fehlenden Stundenzahlen im Gesamtunterricht.
Frau Bortka, was sagen Sie? Kurz und knapp umbenennen, stürzen, mit Hinweisschildern versehen?
Ich wäre bei Straßen für Hinweisschilder da, wo es eindeutig so ist, dass man die Straßennamen stehen lassen könnte. Also natürlich Straßennamen, die nach Verbrechern benannt sind, also Straßen, die nach Verbrechern benannt sind, sollten nicht stehen bleiben. Bei Denkmälern bin ich mit Herrn Gräwe einverstanden. Ein größeres Denkmal oder ein paralleles Denkmal ist eine schöne Idee und erinnert mich daran, wie nach 89 mit sozialistischen Denkmälern im Osten Europas umgegangen wurde. In Bukarest, wo ich herkomme, wurde die Statue von Lenin zum Beispiel schlafen gelegt, symbolisch von einem künstlerischen Kollektiv. Und das sagt sehr viel aus. Das ist kein Auslöschen, das ist Kontextualisieren, aber das ist auch künstlerisch und symbolisch und vor allem politisch verfremden. Das finde ich ein schönes Lehrstück, an dem man auch viel zeigen kann, auch Studierenden und Schülern, Schülerinnen viel zeigen kann.
Herr Della, Herr Gräwe, Frau Bortka, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Was mir haften geblieben ist, als ich gerade auch diesen Bericht der Freiburger Kommission, in der Sie auch waren, Herr Gräwe, gelesen habe, wie viele Namen das sind, wo sich einem doch die Haare sträuben und sie sozusagen unbeachtet in unseren Straßen hängen. Also zahlreiche Menschen, die eben zum Teil sich auch Verbrechen schuldig gemacht haben, radikale Antisemiten waren und die eben bis zu der Arbeit ihrer Kommission in den Straßen hingen mit ihrem Namen. Das war das, was mich am meisten überrascht und erstaunt und natürlich auch schockiert hat. Insofern war das für mich ein spannendes Thema und eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Frau Bortka, Herr Della, Herr Gräwe.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen dreien. Ich fand sehr interessant, dass es halt nicht nur Straßennamen sind, wo man heute noch den Kolonialismus sieht, sondern dass es einfach ja viel, viel tiefgreifender ist und dementsprechend halt auch dann wohl flächendeckender und größer behandelt werden muss. Vielen Dank Ihnen dreien und auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Den Podcast, den kann man dann wie immer in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katharina Seeburger.
Und ich bin Utku Pasarkaya. Und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.